Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast. Folge Nummer 96 inzwischen. Heute am 13. November 2019. Und wie steht's mit mir, Konstantin van Linden, und mit
Corinna Budras. Hallo. Wir beginnen gleich mit den Themen, würde ich sagen. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit der Einigung bei der Grundrente, von der man ja mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie die Große Koalition gerettet hat. Ja, das kann uns natürlich auch nicht kalt lassen. Dann will sich Finanzminister Olaf Scholz die Regeln zur Gemeinnützigkeit von Vereinen vorknöpfen und die ja, wie wir wissen, fundamentalen Einfluss auf unsere Spendenbereitschaft haben. Und nun soll es Männerverein an den Kragen gehen. In unserer lockeren Serie Was tut eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag, beschäftigen wir uns diesmal mit der Belegausgabepflicht. Also geht einfach darum, dass jetzt Kassenbons notgedrungen immer über die Theke wandern, wenn man auch nur ein Brötchen kauft. Oder was auch immer. Und ich kann schon jetzt verraten, dass Konstantin sie in den Wahnsinn treiben wird.
Ja, es gilt eigentlich für alle Themen, die du gerade vorgestellt hast, aber gut, eins nach dem anderen.
Genau, da wird es vielleicht auch noch die eine oder andere Kontroverse geben. So, und dann hat sich übrigens der EuGH auf sehr politisches Terrain gewagt. Gestern hat er nämlich entschieden, dass Produkte, die in Gebieten hergestellt werden, die von Israelis besetzt sind, auch als solche gekennzeichnet werden müssen. Also da darf eben also nicht einfach nur mal draufstehen, made in Israel. Und das hat natürlich zu enormen Protesten aus Israel geführt. Und wir schauen uns den Fall des libanesischen Clan-Chefs Ibrahim Miri an, der unseren Bundesinnenminister Horst Seehofer ja auch höchstpersönlich beschäftigt. Und dann gibt es natürlich das gerechte Urteil. Aber zunächst kommen wir mal zu zwei Nachträgen, die wir noch haben, zu Themen, die wir bereits behandelt haben.
Genau, wir versuchen hier immer so unserer Chronistenpflicht gerecht zu werden und die Dinge nicht aus den Augen zu verlieren und dann eben auch erneut aufzugreifen, wenn es neue Entwicklungen gibt. So wie jetzt erstens im Fall des Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Bundestages, Stefan Brandner. Wir hatten vor einigen Wochen schon mal über ihn gesprochen. Damals war er bereits negativ aufgefallen mit zum einen einer beleidigenden Äußerung in Richtung von Michel Friedmann und zum anderen damit, dass er einen Tweet eines anderen Nutzers auf Twitter weiterverbreitet hatte, der fragte, der nach diesem versuchten antisemitischen Attentat in Halle fragte, warum denn Politiker nun vor Synagogen rumlungern würden, schließlich habe es doch zwei Deutsche getroffen. Das sorgte bereits damals für einigen Unmut und Forderungen nach seinem Rücktritt. Diesen Forderungen ist er nicht nachgekommen. Für diesen zweiten Tweet hat er etwas halbherzige Entschuldigung nachgeschoben. Und dann allerdings, ungefähr eine Woche später, hat er direkt wieder auf die Pauke gehauen, als nämlich Udo Lindenberg das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Ja, und dazu muss man wissen, Udo Lindenberg äußert sich auch gerne mal kritisch zur AfD. Und dazu kommentierte Herr Brandner dann also in gewohnt polternder Manier, es sei ja klar, dass der Lindenberg das bekäme, das sei der Judaslohn für ihn, weil er eben immer gegen die AfD agitieren würde, so sinngemäß, ja.
Also der Lohn für den Verräter.
Genau, für den Verräter an der AfD, die doch die eigentliche Vertreterin der deutschen Interessen sei, so in etwa, ja. Diese Aussage ist natürlich idiotisch und indiskutabel. Dass sie antisemitisch sei, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Das wurde ihm auch von vielen Seiten vorgeworfen, das weiß ich nicht. Er hat auch den Nachweis geführt, dass dieser Begriff auch schon in anderen Zusammenhängen von anderen Politikern der SPD, der Grünen und so weiter verwendet worden ist, ohne dass damals irgendwelche Antisemitismusvorwürfe laut geworden wären. Sagen wir mal, es kann gut sein, dass er irgendwie antisemitisches Gedankengut pflegt, aber mir scheint dieser Tweet nicht der beste Beleg dafür zu sein. Aber er ist auf jeden Fall, genauso wie im Übrigen auch die anderen beiden Tweets, ein Beleg. Also sozusagen, Antisemitismus ist ja nicht der einzige Grund, weshalb man vielleicht charakterlich ungeeignet sein könnte als Ausschussvorsitzender, sondern es könnte ja beispielsweise auch genügen, dass man einfach ständig in der Öffentlichkeit verbal über die Stränge schlägt und Leuten unlautere Motive unterstellt und sie beleidigt und so weiter. Und das zumindest hat Herr Brandner ja nun zweifellos getan. Dann hatten wir hier auch schon in der Sendung dargestellt, dass das so ein bisschen im Unklaren sich bewegt. Die Frage, kann man Ausschussvorsitzender einfach abwählen, ja oder nein? Die Mehrheit der Juristen, die sich damit beschäftigen, also von Parteienrechtlern, sagt, ja, das kann man. Es gibt zwar keine ausdrückliche Norm in der Geschäftsordnung des Bundestages, die das so vorsieht, aber da steht halt drin, dass die Ausschussmitglieder den Vorsitzenden bestimmen können und im Recht zum Bestimmen muss auch quasi als sozusagen Gegenstück das Recht zur Abwahl und zur Bestimmung dann im Anschluss eines neuen Ausschussvorsitzenden enthalten sein.
Ja, und das ist dann heute passiert, ne? Am heutigen Mittwoch sind sie zur Tat geschritten.
Richtig, genau. Das ist passiert zum ersten Mal in der Geschichte des Bundestages. Zunächst hatte der Geschäftsordnungsausschuss noch quasi seine rechtliche Einschätzung kundgetan, die eben auch darauf hinauslief, ja, man darf das, das ist juristisch irgendwie, hält das, ja. Und nun ist es auch geschehen. Es bleibt natürlich dabei, das sagen die anderen Fraktionen auch so, dass man an diesem Fraktionenproporz festhält. Das heißt, weil die AfD mit einer bestimmten Mannstärke im Bundestag sitzt, hat sie Anspruch darauf, ich glaube 3 sind es, Ausschussvorsitzende zu stellen, unter anderem den des Rechtsausschusses. Sie müssen sich jetzt halt einen neuen Kandidaten überlegen. Da wird man sehen, kann sich ja verschiedene Dinge vorstellen. Entweder sie nennen jetzt aus Protest so einen totalen Krawallo oder auch einfach gar keinen und nehmen es hin, dass der Ausschuss ohne Vorsitzenden ist. Klammer auf, bis zur Wahl des neuen Vorsitzenden übernimmt diese Funktion jetzt erstmal der stellvertretende Vorsitzende, das ist Heribert Hürte von der CDU. Übrigens in seinem früheren Leben, bevor er Bundestagsabgeordneter wurde, Juraprofessor. Das wird man dann mal sehen. Die AfD versucht daraus natürlich politisches Kapital zu schlagen, aber versucht sie halt irgendwie letztlich bei allem. Und ich glaube, hier sich jetzt als Opfer zu framen, ist wird natürlich versucht, aber scheint mir jetzt irgendwie in dem Fall nicht besonders aussichtsreich zu sein, weil ja, dafür war das belastende Material dann doch zu stark.
Ja, irgendwann ist auch mal Schluss, Herr Brandner.
Genau. Ja, so viel dazu, oder? Dann kommen wir noch zu einem zweiten Nachtrag, der bezieht sich auf den Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und der freien Journalistin Gabi Meyer, den wir in Folge 91 dargestellt hatten. Da hatten wir gesagt, dass Fischer in 3 von 4 Punkten vor Gericht gegen Frau Meyer gewonnen hat. Also 3 von 4 Aussagen durfte sie nicht wiederholen, die sie über ihn getätigt hat. Und eine 4., da hat das Gericht zu ihren Gunsten entschieden, aber ehrlich gesagt auch so mit einer für sie nicht besonders schmeichelhaften Argumentation, nämlich sinngemäß hat es ihr quasi mildernd in Rechnung gestellt, dass sie den gesamten Sachverhalt so grundlegend verkannt habe, dass man ihr das hier quasi irgendwie positiv anrechnen müsste. Also damals hat sie noch so ganz im Dienste der guten Sache angekündigt, also jetzt zur Verteidigung der Pressefreiheit und überhaupt werde sie Berufung einlegen. Das hat sie sich zwischenzeitlich offenbar doch anders überlegt. Die beiden haben einen Vergleich geschlossen, der eben vorsieht, dass es dabei bleibt. Also diese 3 Dinge bleiben verboten, das 4. bleibt erlaubt, die 4. Aussage. Dann hat sie allerdings, und das ist dann irgendwie die Schlusspointe man weiß es ja nicht so genau, in dieser etwas absurden Auseinandersetzung noch eine Pressemitteilung verschickt, in der sie auf diesen Vergleich hinwies und den quasi so als Triumph für sich dargestellt hat. Ja, diese 4. Aussage, nämlich, dass das dass grobe handwerkliche Schlamperei gewesen sei, was Herr Fischer da in seinem Kommentar betreibe, die sei ja die eigentlich wichtige und zentrale und die sei ja vom Gericht abgesegnet und so weiter. Naja, und dann einen Tag später trudelte also von ihr eine etwas reumütige Mail ein, sie habe sich gegenüber Herrn Fischer jetzt verpflichtet, künftig den Versand solcher Pressemitteilungen zu unterlassen, dass sei nämlich ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitsvereinbarung, die Teil des Vergleichs war. Vergleich, das hat man ja häufiger, ja. Man einigt sich darauf, die Dinge so zu belassen und sie dann aber eben auch nicht noch anschließend breitzutreten und doch wieder als eigenen Sieg zu framen. Ja. Eine ziemliche Posse irgendwie, aber ich denke mal, damit hat sie dann auch jetzt ihr Ende gefunden und wir können zu wichtigeren Dingen kommen.
Ja, zu der Grundrente und der Rettung der Großen Koalition. Ob das jetzt so gut ist und eine gute Nachricht, wird sich zeigen. Aber die
Spoiler, nein.
Aber die, genau, die Grundrente, also bezog sich auf die Rettung der Großen Koalition.
Ach so, naja, gut, okay.
So, und jetzt kommen wir eben zur Grundrente als solche. Und die wird uns jetzt Konstantin mal sehr nüchtern präsentieren. Ist nämlich auch gar nicht so einfach.
Ja, ich versuche es mal. Also die Problematik, die adressiert werden soll, besteht darin, dass es Menschen gibt, die mehr oder weniger ihr ganzes Leben lang, jedenfalls 35 Jahre lang, gearbeitet haben und in die Rentenkasse eingezahlt haben, die aber später trotzdem nur eine ganz kleine Rente bekommen. Nämlich eine Rente, die letztlich nicht über Hartz-IV-Niveau liegt, nicht über dem Niveau der Grundsicherung liegt. Und man kann dann auch nicht etwa beides bekommen, jedenfalls bisher nicht. Denn wenn diese Leute Grundsicherung beantragen würden, dann würde ihre Rente insoweit gegen die Grundsicherung verrechnet. Ja, also nehmen wir an, du hast einen Anspruch auf 400 Euro Rente im Monat und du bekommst 400 Euro Grundsicherung, dann wird halt die Rente insoweit mit der Grundsicherung verrechnet. Das heißt, du kriegst nicht zweimal 400, sondern nur einmal. Also mit anderen Worten, du kriegst dasselbe, was du auch bekämst, wenn du einfach gar keinen Rentenanspruch hättest.
Richtig. Und man muss eben dazu sagen, Grundsicherung im Alter ist ja, wie gesagt, gehört zu den Hartz-IV-Bereich. Das heißt, man muss halt einen Antrag stellen. Man muss natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Man darf kein Vermögen haben, ne? Und eben, wie gesagt, das Einkommen wird angerechnet. Es verbindet sich also nicht nur Aufwand damit, sondern auch ist bis zum bestimmten Grade auch schambehaftet natürlich. Das ist ja das, was bei der Grundsicherung immer mitschwingt.
Ja. Tatsächlich ist es auch zum Beispiel so, dass nur 3% aller Rentner Grundsicherung im Alter beziehen, aber Studien davon ausgehen, dass eigentlich ungefähr 9% die Voraussetzungen erfüllen würden, also bedürftig im Sinne des Sozialgesetzbuches sind, aber eben weil es so schambehaftet ist, weil die Leute es nicht machen wollen und so weiter, würden es viel weniger beziehen, als eigentlich dürften. So, naja, und jedenfalls erscheint es irgendwie als ungerecht, dass jemand, der sein ganzes Leben in die Rentenkasse eingezahlt hat, wenn auch eben vielleicht nur geringe Beträge, relativ geringe Beträge, dann am Ende überhaupt nicht besser dasteht als jemand, der nie eingezahlt hat und eben Grundsicherung bekommt.
Und das liegt natürlich daran, dass einfach über ein langes Leben hinweg, ein langes Berufsleben hinweg, die Löhne, die man dann erhalten hat, sehr niedrig waren. So kommt das ja zustande, ne?
Genau, entweder weil man schlecht bezahlt war oder auch weil man zum Beispiel in Teilzeit gearbeitet hat. Ne? Das kann ja auch sein. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass man zum Beispiel einfach sagen würde, okay, dann hören wir doch auf, diese kleine Rente, die die Leute kriegen, mit der Grundsicherung zu verrechnen, ja, sondern wir erlauben ihnen quasi Grundsicherung zu bekommen und aber ihr bisschen Rente, das sowieso seinerseits unterhalb der Grundsicherung liegt, noch quasi zusätzlich zu behalten oder zumindest in Teilen zusätzlich zu behalten. Das ist zwar auch Teil der jetzt gefundenen Lösung, aber nicht das zentrale Element. Das zentrale Element ist ein anderes. Das sieht nämlich vor, dass Menschen, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, das ist Voraussetzung, nur die sind betroffen. Dass diese Menschen also, wenn sie ihre Beiträge an die Rentenkasse im Mittel über diese 35 Jahre zwischen 30% und 80% dessen betragen haben, was ein Durchschnittsverdiener einzahlt, ja, dann wird ihr Rentenanspruch für diese 35 Jahre verdoppelt, höchstens aber auf 80% der Rente, die ein Durchschnittsverdiener kriegen würde. Also sprich, wenn ich zum Beispiel über 35 Jahre hinweg 40% dessen eingezahlt habe, was ein Durchschnittsverdiener einzahlt, dann kriege ich jetzt für diese 35 Jahre nicht etwa einen Rentenanspruch in Höhe von eben 40%, sondern in Höhe von 80%. Verdoppelt, ja. Aber davon werden jetzt wiederum 12,5% nochmal abgezogen. Also letzten Endes kriege ich eben auch nicht 80, sondern 70%. Warum?
Ja, warum, lieber Konstantin?
Insbesondere auch, warum dieser Abzug und so, ist das nicht irgendwie merkwürdig? Naja, weil die Rente eben eigentlich auf dem sogenannten Äquivalenzprinzip beruht. Das heißt, eigentlich kriegt man so viel zurück, wie man reinsteckt. Oder naja, das stimmt auch nicht ganz. Da gibt es natürlich noch ganz andere Verschiebungen, die eben sozusagen durch
aber die Grundidee ist jedenfalls so.
Durch Fluktuationen in der Zahl von Überalterung und so weiter zustande kommen. Ne? Aber die Idee ist jedenfalls, je mehr du reinsteckst, desto mehr kriegst du raus. Diese Idee wird hier natürlich ein Stück weit durchbrochen, weil hier, wenn jetzt also quasi der eine, ja, der zahlt eben 80% eines Durchschnittsverdienstes ein und kriegt am Ende 80% raus und der andere, der zahlt nur 40% ein und bekäme nach Verdopplung auch 80% raus, das ist ja irgendwie offensichtlich, verträgt sich das schlecht mit diesem Äquivalenzprinzip. Deshalb dieser Abzug von 12,5% auf dann ungefähr 70%, ja. Ändert natürlich nichts daran, dass es eigentlich immer noch eine Durchbrechung des Äquivalenzprinzips ist. Sie ist halt nicht mehr ganz so krass, aber sie ist natürlich gleichwohl spürbar vorhanden. Was das in Zahlen ausgedrückt bedeutet, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, ja, bei der Bewertung des Ganzen. So, das ist also jedenfalls erstmal die Idee. Und dann war natürlich lange Zeit noch der große Streit, soll das jetzt für jeden gelten, der 35 Jahre lang eingezahlt hat in dieser Gehaltsklasse zwischen 30% und 80%, oder nur für Leute, die wirklich bedürftig sind.
Ja, die berühmte Bedürftigkeitsprüfung, und das ist eben exakt der Punkt, an dem die Koalition fast zerbrochen wäre, denn im Koalitionsvertrag, muss man ja sagen, steht sie explizit drin. Da ist also, hatten sich CDU und SPD mal drauf verständigt, dass tatsächlich die Bedürftigkeit geprüft wird. Das heißt, nur dann, wenn man kein Vermögen und nicht genug Einkommen hat, wird sie eben gezahlt. Aber dann ist eben die SPD im Laufe der Zeit und im Laufe von diversen verlorenen Wahlen und Wahlkämpfen eben dazu gekommen, dass die Bedürftigkeitsprüfung doch vielleicht verzichtbar wäre. Mhm. Und so kam eben der Streit in der Großen Koalition.
Genau. Und die SPD hat sich nicht vollständig, aber doch ein Stück weit durchgesetzt. Es gibt jetzt nur noch eine abgespeckte Bedürftigkeitsprüfung. Und zwar soll diese Verdopplung der Grundrente, wie ich sie gerade, oder der Rente, nennen wir es einfach, wie ich sie gerade beschrieben habe, die soll nur dann stattfinden, wenn die betroffenen Personen weniger monatliches Einkommen als 1250 Euro haben. So, was ist jetzt monatliches Einkommen? Also Arbeitslohn ist es natürlich nicht, denn wir reden ja gerade über Rentner. Ja, die kriegen in der Regel keinen Arbeitslohn mehr. Aber es kann ja natürlich zum Beispiel sein, dass man eine Wohnung vermietet und dadurch Geld bekommt. Es kann sein, dass man Aktien hat, die laufend, also die Aktien als solche sind natürlich kein Einkommen, aber die laufend Rendite abwerfen. Das wäre Einkommen. Ein bisschen umstritten und wohl noch dann im Gesetzgebungsverfahren zu klären, ist es zum Beispiel bei einer Lebensversicherung, ja, weil da gibt es ja zwei Modelle. Entweder du kriegst quasi monatlich eine bestimmte Summe, das wäre dann vielleicht Einkommen, aber bei den meisten Lebensversicherungen kannst du es dir auch als Einmalzahlung auszahlen lassen und dann ist es kein Einkommen, sondern Vermögen, und sozusagen diese Differenzierung scheint ja aber irgendwie nicht so viel Sinn zu ergeben in dem Fall. Das Problem bei dieser abgespeckten Bedürftigkeitsprüfung ist natürlich, dass man sich Szenarien ausmalen kann, um jetzt halt mal das beliebte Extremszenario zu wählen, von jemand, der in einer 2-Millionen-Villa wohnt. Das heißt, ein enormes Vermögen hat, aber kein Einkommen, weil er halt einfach keine laufenden Einnahmen hat. Ja? Das heißt, der wäre in diesem Sinne bedürftig, wenn er jetzt natürlich noch, wenn er dann eben auch noch entsprechend 35 Jahre lang gearbeitet hat, aber relativ wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat, würde dessen Rentenanspruch verdoppelt werden, obwohl man wohl sagen kann, der hat es jetzt nicht unbedingt nötig. Ja? Das ist also natürlich ein Teil der Kritik, bei weitem nicht die ganze Kritik und in meinen Augen nicht mal der wichtigste Teil der Kritik, aber jedenfalls ein Teil.
Es war aber jedenfalls ein Kritikpunkt, der immer sehr plakativ war. Ne? Es war dann auch immer die berühmte Zahnarztgattin.
Ja, genau.
Komisch, wie sich solche Bilder dann fortsetzen im Diskurs.
Also es kann ja nämlich zum Beispiel, jetzt wird man natürlich vielleicht einwenden, naja, wenn jemand sein ganzes Leben lang nur so wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat, sprich wenig verdient hat, dann wird derjenige in der Regel nicht über viel Vermögen verfügen. Denn wo soll es denn herkommen? Ja? Aber das stimmt natürlich zwar vielleicht in vielen Fällen, aber eben nicht in allen. Denn es kann ja schon noch aus ein paar anderen Orten kommen. Es kann aus einer Erbschaft kommen. Es kann dadurch kommen, dass man jemand heiratet, der seinerseits sehr vermögend ist. Es kann gut aus dem Lottogewinn meinetwegen auch kommen. Irgendeins hatte ich noch. Es fällt mir gerade nicht ein. Aber naja, es kann jedenfalls aus verschiedenen Quellen. Ja, genau. Oder es kann natürlich auch einfach sein, dass man einfach von Anfang an irgendwie mehr oder weniger reich geboren ist und nur deshalb wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat, weil man einfach nie die Notwendigkeit hatte, überhaupt groß zu arbeiten und mehr oder weniger Privatier war, ja.
Aber 35 Jahre muss man ja.
Ja, 35 Jahre muss man schon
irgendwo einzahlen. Angestellt gewesen sein.
Ja. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass 85% der Leute, die zum Empfang von Grundrente berechtigt sind oder sein werden, nicht bedürftig im Sinne des SGB II sind. Also nicht keinen Anspruch auf Grundsicherung Hartz IV hätten. Ja. Mhm. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Ja. Und dass man umgekehrt, und das ist natürlich auch ein weiterer Kritikpunkt gegenüber diesem Modell, das Problem der Altersarmut, ja, dass Leute im Alter sehr, sehr wenig Geld nur haben, mit dieser Grundrente bestenfalls sehr partiell adressiert, denn die meisten, über zwei Drittel der Leute, die von Altersarmut betroffen sind, die haben eben einfach nicht 35 Jahre lang eingezahlt und deshalb werden deren Rentenansprüche, insoweit sie überhaupt welche haben, auch nicht verdoppelt.
Wobei man ehrlicherweise da jetzt reingrätschen kann, was ich jetzt mal tun werde und sagen kann, bei deinem ersten Argument, das du genannt hattest, dass eben einfach viele nicht mal, also oder über der Grundsicherung als solche liegen. Das ist ja auch nicht die Stoßrichtung dieses Gesetzes. Ne? Da geht es ja tatsächlich, hat ja übrigens eine sehr, sehr lange Historie, hat ja schon viele Varianten durchlebt, in dem Sinne, dass dieses Prinzip schon oft in den letzten 10 Jahren vorgeschlagen wurde, unter Lebensleistungsrente zum Beispiel. Und solidarische Grundrente und irgendwie sowas. Also letztendlich ist doch die Stoßrichtung tatsächlich wirklich nur die, dass die Leute, die ihr Leben lang geschuftet haben, tatsächlich auch davon leben sollen können im Alter.
Ja, und dieses Ziel ist ja auch wünschenswert. Also gut, leben können tun sie sowieso, aber vielleicht eben auch etwas oberhalb des bloßen Niveaus der Grundsicherung. Das Problem, und das ist ja, hat man ja oft im Sozialrecht, ist, dass dann so verschiedene Regelungsbereiche so eine Binnenspannung miteinander entwickeln und sich gegenseitig beeinflussen. So ja auch hier, ne? Also quasi die Rente, das Rentenniveau ist halt leider insgesamt nicht so wahnsinnig hoch und das führt dann eben dazu, dass wenn du zwar dein ganzes Leben gearbeitet und das Sozialsicherungsniveau ist einigermaßen hoch, das führt dann halt dazu, dass wenn du dein ganzes Leben gearbeitet hast, aber nur wenig Geld verdient, du nicht besser dastehst als jemand, der überhaupt nicht gearbeitet hat und Hartz IV bekommt. Und das ist unfair, das will man beheben. Da bin ich auch dafür, das irgendwie zu adressieren. Mir scheint nur die Lösung, die man jetzt gewählt hat, zu der übrigens noch zwei weitere Elemente gehören, die ich jetzt vielleicht gerade sagen kann, aber die scheint mir verunglückt zu sein. Ja, dazu so gleich. Die zwei weiteren Elemente sind noch erstens, die Verrechnung mit dem Wohngeld wird aufgehoben. Das Wohngeld ist quasi so ein, das ist nicht Hartz IV, aber es ist ein bisschen so eine abgespeckte Form, wenn du so willst. Das ist so ein staatlicher Zuschuss zur Miete, ja. Und das wäre natürlich irgendwie auch unsinnig, wenn dann jetzt deine Rente steigt, aber dadurch dein Wohngeld schwindet und dann so nach Motto Verschiebebahnhof quasi du am Ende doch mit derselben Summe dastehst. Und zweitens wird in der Grundsicherung tatsächlich ein Freibetrag eingeführt. Das ist ja das, was ich eingangs als die meines Erachtens sinnvollere Lösung genannt habe. Allerdings nicht von 100%, also du kannst nicht die komplette Grundsicherung plus deine Rente bekommen, sondern der sieht folgendermaßen aus: 100 Euro monatlich auf jeden Fall plus 30% der darüber hinausgehenden Rentenzahlungen, höchstens aber 212 Euro. Also bestenfalls kannst du quasi Grundsicherung und dann noch 212 Euro darüber hinaus auf diese Weise jetzt beziehen. So,
Moment, und das wäre dann roundabout 1000 Euro oder was bedeutet das in absoluten Zahlen?
Sagen wir mal, Grundsicherung für einen Alleinstehenden sind ja, meine ich, so um die 450.
Naja, man muss sagen, das hängt ja sehr davon ab. Ne? Also um es vielleicht mal aufzublättern, ist ja dieser berühmte Regelsatz, über den wir vergangene Woche auch schon sprachen, also die 424 für einen Alleinstehenden. Genau. Stehenden. So, und dann kommen in der Tat in dieser Konstellation auch nochmal besondere medizinische Erfordernisse da drauf. Also wenn zum Beispiel, also mehr Bedarfe, ne? Ja. Die sind sozusagen anders als bei Hartz IV direkt schon eingebaut. Preis oder vorgesehen, ja, dass man eben im Alter vielleicht eine Gehhilfe braucht oder besondere Medikamente oder so. Und da gibt es dann eben mehr Bedarf, der dann individuell berechnet wird und oben draufgeschlagen wird. Dann kommt natürlich nochmal Unterkunft und Heizung hinzu. Mhm. Auch das haben wir ja bei Hartz IV. Und natürlich auch die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Zusatzbeiträge und Vorsorgebeiträge. Mhm. Also man kommt so roundabout, je nachdem, wie hoch die Mehrbedarfe wegen gesundheitlicher Einschränkungen sind, eben vielleicht auf knapp 800 oder knapp 900 Euro.
Und jetzt dann eben nochmal plus bis zu plus 212 Euro, die du quasi, weil sie als Freibetrag dann jetzt firmieren, aus der Rente behalten kannst. So, und ja, dann daneben noch ein paar Dinge in Bezug auf betriebliche Alterssorge und so, aber das wird zu kleinteilig. Ich würde vorschlagen, da das nicht so zentral für die Bewertung ist, zu der wir dann jetzt mal kommen können, können wir das außen vor lassen.
Ja, Konstantin, erzähl. Du bist ja keinlich der größte Fan dieser Grundrente,
nee,
sag mal.
Also ich wirklich, je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger. Und nochmal nicht, weil ich nicht das Ziel für unterstützenswert hielte, dass eben Leute, die lange Jahre gearbeitet haben, irgendwie im Alter etwas besser dastehen sollten als Leute, die es nicht getan haben, sondern einfach nur, weil mir der gewählte Weg dahin sinnlos erscheint. Und ich würde fast so weit gehen zu sagen, man kann diese Grundrente eigentlich wirklich nur befürworten, wenn man sie nicht verstanden hat.
Das ist natürlich ein hartes Argument.
Es ist eigentlich wirklich
nicht. Und er versucht mich hier, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unterminieren, ne? Schon im Vorfeld. Ja, ja.
Das ist ein ganz gemeines Trick. Framing, das stimmt natürlich. Aber also, ich habe ja gerade schon gesagt, ne, es beruht an und für sich auf dem Äquivalenzprinzip, je mehr ich rein tue, desto mehr hole ich raus. Jetzt wird dieses Äquivalenzprinzip durchbrochen, aber eben auch nur teilweise nur für einen ganz bestimmten Personenkreis, nämlich die, die 35 Jahre eingezahlt haben und in dieser Spanne zwischen 30 und 80% liegen. Und das führt zu ganz absurden Verschiebungen und Szenarien. Also Beispiel Nummer eins. Ja, der eine, nehmen wir einfach mal zwei Vergleich von zwei Personen. Ja, der eine arbeitet 35 Jahre lang in Vollzeit und zahlt über diese 35 Jahre hinweg 186.000 Euro ein, ja, in die Rentenkasse. Der andere arbeitet auch 35 Jahre lang, aber nur in Teilzeit und zahlt deshalb nur 93.000 Euro ein, also ungefähr die Hälfte. Sogar exakt die Hälfte, ehrlich gesagt. So, jetzt kriegt der Erste am Ende 925 Euro Rente, einfach so, ja. Das ist halt die Rente, die quasi diesen 186.000 Euro entspricht. Der andere bekäme bisher eigentlich 463 Euro Rente, also ungefähr die Hälfte. Auch das soweit ja noch logisch, korrespondiert in etwa zu dem, was sie eingezahlt haben. In Zukunft kriegt er aber 463 Euro Rente plus 405 Euro Grundrente, sprich dann 68 Euro versus 925. Das heißt, hat nur die Hälfte eingezahlt, kriegt aber fast dasselbe raus. Nicht ganz, aber wirklich nur noch knapp dahinter. Das ist ungerecht, beziehungsweise dadurch werden einfach sozusagen das Wesen der Rente ist halt nicht, dass sie eine Sozialleistung ist, die den Schwächeren helfen soll. Das haben wir ja auch. Das nennt sich Grundsicherung. Das ist ja auch ein legitimer Gedanke. Aber die Vermengung dieser beiden Dinge führt zu absurden Resultaten. Und sie führt zu noch viel absurderen Resultaten.
Moment, nee, jetzt einmal ganz kurz einhaken.
Dann bleiben wir erst bei
Weil ich würde ganz gerne wissen, also du bist im Grunde genommen dann dafür, das überhaupt gar nicht erst anzufassen. Also dass man, weil letztendlich diese Durchbrechung bringt das natürlich mit sich. Ne? Also es ist ganz klar, dass du hier im Einzelfall natürlich Verschiebungen haben wirst, zu Ungerechtigkeiten kommt. Aber das ist ja übrigens auch generell das Problem bei Rente vielleicht, ja, weil der eine bezieht sie 30 Jahre lang und der andere 5. Oder womöglich gar nicht.
Ja,
ne?
Aber das ist so. Aber wieso? Das ist ja nicht gut. Achso, du meinst einfach, weil der eine halt länger lebt als der andere. Gut, klar, das ist natürlich, wenn du so willst, auch Teil davon, aber da würde ich sagen, naja, nachdem du tot bist, ist es ja irgendwie auch nicht mehr schlimm, dass du keine Rente mehr kriegst. Das heißt, also da stört es dich dann ja auch nicht mehr.
Aber ich finde sozusagen, wenn du jetzt schon das sozusagen aufmachst, den quasi den Vergleich zwischen den Individuen, ist das natürlich ein Argument, was man geben kann, beziehungsweise umgekehrt, naja, eine komplett gerechte Welt, in der jeder das rauskriegt, was er eingezahlt hat, auf faire Art und Weise, halte ich, ehrlich gesagt, für unrealistisch.
Natürlich gibt es Verschiebungen aber und Ungerechtigkeiten, die aus verschiedensten Dingen resultieren können, aber man muss ja nicht gezielt eklatante weitere dazu schaffen, neben denen, die gewissermaßen systemimmanent sind. Und dein Beispiel überzeugt mich halt nur so mittel, weil ja, klar, stimmt natürlich, wenn jemand 120 wird, dann kriegt er natürlich irgendwie viel mehr raus, als er reingezahlt hat und so weiter. Aber der Zweck der Rente ist halt, die Leute vom Zeitpunkt, wo sie aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, bis zu ihrem Tod finanziell abzusichern. Und dieser Zweck wird ja für beide, denjenigen, der 70 wird und denjenigen, der 120 wird, gleichermaßen erfüllt. Ja.
Kurz zurück zu meiner Frage. Ist das, weil da habe ich dich selber unterbrochen bei der Beantwortung meiner Frage. Also ob du sozusagen generell gegen das ganze Prinzip Grundrente bist? Also im Grunde genommen die Aufpimpung der Rentenansprüche, die man im Laufe seines Lebens erwirbt, ne? Das ist es ja.
Naja, ich wäre dafür, das nur, aber dafür deutlicher über den Freibetrag bei der Grundsicherung zu regeln, sodass man halt, weil es geht ja gerade darum, dass die Leute eben nicht mit lediglich auf Hartz-IV-Niveau sozusagen im Alter rangieren sollen, obwohl sie lange Zeit gearbeitet haben. Und dieses Problem kann man doch wunderbar adressieren, indem man das über einen Freibetrag regelt, womit man dann gleichzeitig auch noch das zweite Problem mit adressiert hat. Das ist desjenigen, der zum Beispiel, mit einem einer Millionärin verheiratet ist oder im Lotto gewonnen hat oder irgendwie geerbt hat, ja, der also zwar kein Einkommen im Alter hat und auch nur eine kleine Rente, aber trotzdem viel Vermögen, denn der hat natürlich von vornherein keinen Anspruch auf Grundsicherung und somit wird der auch nicht von der Freibetragsregelung profitieren. Und das scheint mir einfach der sowohl sozusagen von der Sache als auch von der Gerechtigkeit her bessere Ort dafür zu sein, ja, und der eben nicht zu solchen eklatanten Szenarien führen würde, wie zum einen dem, was ich gerade beschrieben habe, oder es gibt natürlich, man kann natürlich ein sogar noch krasseres Szenario aufmachen, ja, und dazu komme ich nochmal zu dem zurück, was ich eingangs gesagt habe, ja, jemand zahlt 35 Jahre lang 40% des Durchschnittseinkommens, steht am Ende fast so da, wie jemand, der 35 Jahre lang 80% des Durchschnittseinkommens eingezahlt hat, vor allen Dingen aber steht er natürlich viel besser da, als jemand, der 34 Jahre und 11 Monate im Extremfall 40% des Durchschnittseinkommens gezahlt hat. Denn dessen Rente wird nicht verdoppelt.
Ja.
Und welcher Logik folgt das?
Ja, natürlich der Logik, dass du um eine Grenze ziehen musst.
Nee, das musst du ja keineswegs. Es wäre ja ohne weiteres möglich, das wird dann zwar vom Rechnen ein bisschen schwieriger, aber das kann man ja einen Computer machen lassen. Das quasi zu skalieren, das kannst du ja runterskalieren, bis auf ein Jahr Beitragszeit, wenn du willst. Worauf das nur allerdings hinauslaufen würde, wäre einfach eine generelle Anhebung des Rentenniveaus für alle in unterschiedlichem Grade, nämlich abhängig davon, wie lange sie halt gearbeitet haben.
Das grundsätzlich steuerfinanziert, ne? Muss man ja sagen.
Ja, das ist halt die Frage, wo sollte das Geld dafür herkommen? Das
also würde natürlich im Moment kommt es aus dem Steuertopf.
Du meinst für die Grundrente jetzt? Ja. Da müssen wir gleich auch noch vielleicht zwei Sätze zu sagen. Aber es ist nicht zwingend und das ist doch ebenfalls eklatant ungerecht. Und jetzt stellen wir uns mal noch vor in diesem Szenario, ja, der eine Typ arbeitet also 35 Jahre, zahlt 40% des Durchschnitts, der andere 34 Jahre und der mit den 35 Jahren, der hat jetzt aber vielleicht tatsächlich noch das Glück, und das kann ja sein, das ist jetzt kein ganz so extremes Beispiel, dass ihm auch noch eine kleine Eigentumswohnung gehört, das heißt, er noch nicht mal sozusagen Miete zahlen muss, da steht er wirklich 100-mal besser da als derjenige, der ein Jahr weniger gearbeitet hat. Das ist doch einfach schreiend ungerecht. Also deshalb sage ich eigentlich, man kann dieses System nicht befürworten, wenn man es versteht und auch nicht aus dem sozialen Gedanken heraus.
Der Unterschied ist schlicht und ergreifend, ob du auf die Einzelfallgerechtigkeit abstellst. Und ja, Konstantin, da wird man immer Situationen finden, die man gegeneinander abwägt und wo man zum Ergebnis kommen wird, ja, schlecht gelaufen in diesem Fall. Ja. Aber es geht doch hier sozusagen um eine soziale Frage und um eine Gerechtigkeitsfrage. Und da kann ich schon zum Ergebnis durchaus kommen, dass man sagt, okay, dass man hat hier so ein gewisses Bedürfnis, ja, dass 35 Jahre eine gewisse Hausnummer ist, die man sich abgerackert hat und für die muss es mehr geben. Also ich mache dir das Beispiel aus zwischen demjenigen, der 35 Jahre und einen Monat gearbeitet hat und der gar nicht gearbeitet hat und beide dann eigentlich nach dem bisherigen Prinzip Grundrente bekommen, Ja, ja, Grundsicherung, Rente, Entschuldigung, ja. Genau, Grundsicherung im Alter.
Ja, da bin also ich ja mit dir d'accord, dass das nicht okay ist. Ja. Ich sage nur, die gewählte Lösung ist Schrott. Auch es hat ja auch anfangs jedenfalls unter dem Stichwort Respektrente firmiert, auch so ein furchtbarer Begriff, ja, so Respekt vor der Lebensleistung von 35 Jahren. Da muss sich doch auch jeder zurecht fragen, ach ja, und wenn ich 34 Jahre gearbeitet habe, verdiene ich also keinen Respekt dafür oder wie. Also es ist doch einfach absurd. Das Ziel ist ein absolut hehres, aber das Mittel zur Erreichung des Ziels.
Es ist übrigens so ein hehres Ziel, dass das wirklich schon seit Jahrzehnten ja diskutiert wird. Was ich jetzt interessant auch fand, ist, dass es ja bis zum Jahr 1992 tatsächlich so etwas gegeben hat in dem deutschen Sozialrecht, ja übrigens eingeführt in der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt. Ja, und dann wurde es unter Kohl abgeschafft, übrigens als unter Familienministerin Merkel, interessanterweise, auch 1992. Ja. Und das Interessante ist eben, dass es dann immer wieder, also seit 1992 sozusagen, läuft die Sache aus, die es bis 1991 eben gegeben hat. Da ist übrigens auch nochmal deutlich, wie schwierig es ist, dann sowas auch abzuschaffen. Ne? Also das geht dann natürlich nur für künftige Jahrgänge und jetzt haben wir, glaube ich, immer noch 3,6 Millionen, die nach dem damaligen Prinzip deren Rente quasi aufgestockt wurden. Ne? Dann gab es eine lange Zeit, wo eben nichts passiert ist. Man hatte die gerade abgeschafft. Und Frau Ursula von der Leyen war 2009 die Erste, die das wieder einführen wollte. Also auch eine CDU-Ministerin als Sozialministerin damals, ja. So, und das Interessante ist eben, dass sich das immer wieder ein bisschen gewandelt hat, aber das Grundprinzip als solches, dieses Bedürfnis war immer wieder da, Lebensleistung zu honorieren. Und übrigens ja auch, um wahrscheinlich die eine oder andere Ungerechtigkeit auszugleichen, die man im Laufe seines Berufslebens wegen zu niedriger Bezahlung erlitten hat. Ne? Das steht ja dahinter. Ne? Denn warum rutschen so viele da rein? Und das sind ja wirklich ganz bemerkenswerte Zahlen. Ja, weil natürlich das Geld vorher zu niedrig war. Ne?
Naja.
Entweder durch Teilzeit, das stimmt natürlich, aber auch, weil es eben tatsächlich niedrige Löhne gezahlt wurden.
Kursieren verschiedene Zahlen, aber so etwa 75-80% der Profiteure sollen Profiteurinnen sein, also Frauen. Warum? Naja, weil Frauen viel häufiger in Teilzeit arbeiten. Ne? Also das ist halt tatsächlich nicht immer, aber doch oft.
Wegen der Kindererziehung.
Ja. Übrigens, Stichwort Kindererziehung, ne? Das ist ja zum Beispiel eine Durchbrechung des Äquivalenzprinzips bei der Rente, die wir auch heute schon haben. Ja, also Jahre der Kindererziehung können ja trotzdem quasi auf deinen Rentenanspruch einzahlen, obwohl du da nicht arbeitest. Also sozusagen, es ist auch heute ist das Äquivalenzprinzip nicht hundertprozentig gewahrt, aber das Bundesverfassungsgericht, um jetzt vielleicht auch kurz noch was zur strengen juristischen Bewertung zu sagen, akzeptiert solche Durchbrechungen halt nur unter strengen Voraussetzungen, wenn eben wirklich ein sachlicher Grund vorliegt, der das in hohem Maße geboten erscheinen lässt. Und ob das hier der Fall ist, ist mal mindestens fraglich. Und natürlich gibt es auch schon diverse Gutachten, die sagen, nein, das ist es nicht. Und die unter anderem auch einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz monieren. Und da finde ich, das lässt sich durchaus gut argumentieren mit den Beispielen, die ich gerade gebracht habe, sozusagen, dass da halt fast identische oder nur ganz geringfügig unterscheidende Sachverhalte dann dramatisch unterschiedlich behandelt werden.
Ja, das wird man dann in der Tat sehen, was die Gerichte dazu machen. Ganz interessant und auch bemerkenswert ist natürlich die Finanzierung des Janssen. Ne? Mhm. Denn durch die Querelen, die es ja zu der Grundrente in den vergangenen Jahren gegeben hat, wurde sie auch erheblich teurer. Ja? Mhm. Also ursprüngliche Vorstellungen lagen eigentlich weit unter 1 Milliarde Euro, aber da sind wir inzwischen drüber. Ich meine, es sind inzwischen 1,4 Milliarden, die das Ganze kosten wird. Ne?
Ja.
Inzwischen.
So die Schätzung. Also da gibt es natürlich auch. Man wird sehen, sage ich mal.
Was übrigens eher eines der billigeren Rentenpakete ist. Da hat es in der Vergangenheit schon wesentlich teurere Maßnahmen gegeben. Aber interessanterweise ist man sich jetzt einigermaßen einig über die Finanzierung und die soll nämlich durch die noch zu bildende Finanztransaktionssteuer
laufen, ja, das, ne? Ist so ein bisschen das, der Joker, der immer gezogen wird, wenn es darum geht, irgendwelche neuen Kostenposten aufzumachen, von denen man nicht weiß, wie man sie decken soll. Dann heißt es immer jetzt, hören wir, also was ist das denn?
Finanztransaktionssteuer soll eben tatsächlich vor allen Dingen Aktiengeschäfte näher besteuern, auch als es bisher der Fall war, und ist eben ein Projekt, das sogar auf EU-Ebene stattfindet, wo man sich auch schon geeinigt hat, dass die kommen sollen, nur nicht wie genau. Denn da liegen natürlich auch immer, ist die Gemengelage auch eine sehr verquere. Und jetzt hat Olaf Scholz, ist hervorgeprescht und sagte, okay, wenn das auf EU-Ebene nicht geht, machen wir es eben alleine. Mhm. Ja, was bei insbesondere grenzüberschreitenden Finanztransaktionen ja schon auch ein bemerkenswerter Vorgang ist. Und wichtig ist eben diese Milliarde, die man eben aus dieser Finanztransaktionssteuer ziehen möchte, um sie dann eben in die Grundrente zu stecken. Also es gibt eben Kritiker, die anmerken, naja, also die Finanztransaktionssteuer wurde schon so häufig sozusagen angedacht und die Mittel schon so häufig verplant, ja, dass das eigentlich schön wäre, wenn sie jetzt tatsächlich mal käme.
Ja, also ne, nicht zu verwechseln mit der Abgeltungssteuer, 25% auf Spekulationsgewinne, die gibt es schon heute. Finanztransaktionssteuer wäre dann so etwa 0,1% auf den bloßen Kauf, unabhängig davon, ja, ob man damit dann Gewinn oder Verlust macht. Gut, wie auch immer, da wird sich dann schon irgendein Topf finden, aber klar, natürlich die Kosten der Grundrente muss man natürlich auch so ein bisschen im Verbund sehen mit der Rente ab 63. Und was nicht noch alles beschlossen worden ist an Rentenreformen in jüngerer Vergangenheit, Mütterrente etc., Angleichung der Renten im Osten, und in Summe kostet das natürlich ganz gut, aber naja, wie dem auch sei. Ich glaube...
Das macht das System natürlich auch nicht einfacher, ne?
Nee,
das muss man schon auch sagen. Da, auf diesen gemeinsamen Nenner können wir uns ja bringen lassen.
Na, immerhin. Und dann mag es das dazu gewesen sein, oder?
Ja, dann kommen wir jetzt zu einem anderen schönen Thema. Die Männergesangsvereine, möchte ich immer sagen, aber es ist tatsächlich, geht um weit mehr als das.
Ja.
Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Das ist jetzt ein Vorschlag, den Finanzminister Olaf Scholz gemacht hat, weil er ohnehin gerade sich mit der Gemeinnützigkeit von Vereinen beschäftigen muss. Warum muss er das tun? Weil es eben ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs gegeben hat in Sachen Attac, ja, jener Gruppe von Aktivisten, die ja für politisch viel Wirbel sorgen und viele Aktionen planen und so weiter und so fort, denen wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt. Und in diesem Zuge wollte ohnehin Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Gemeinnützigkeit mal neu regeln und auf neue Beine stellen.
Ja, also zumindest eben dafür sorgen, dass Attac und Compact und einige andere, die halt mehr so Aktivisten sind, sage ich mal, trotzdem weiterhin den Gemeinnützigkeitsstatus behalten können, den sie jetzt erstmal verloren haben im Zuge dieses Urteils. Aber nun denkt sich Herr Scholz, na, wenn man schon dabei ist, dann kann man ja vielleicht auch noch an einer anderen Front politisch Punkte machen. Und zwar ja bei der Frage der Gleichberechtigung oder des Ausschlusses von Frauen, so zumindest muss man wohl seine Formulierung gegenüber der Bild-Zeitung verstehen, wo er nämlich angekündigt hat, dass in Zukunft reine Männervereine, also Vereine, die eben keine Frauen als Mitglieder zulassen, den Gemeinnützigkeitsstatus verlieren sollen. Auch das geht übrigens auf ein Urteil des BfH zurück, sagt zumindest Herr Scholz. Das stammt aus Mai 2017. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil die Meldung zu diesem damaligen BfH-Urteil die erste Meldung war, die ich für die FAZ geschrieben habe.
Ist das so?
Ja, das war so.
Ach, guck mal, historisch wertvoll.
Ja, und zwar hatte der BfH Mai 2017 entschieden, dass eine Freimaurerloge, die nur Männer als Mitglieder aufnimmt, tatsächlich aus diesem Grund nicht gemeinnützig ist. Ja, also man muss sich da den Wortlaut des Gesetzes vor Augen führen. Es gibt zum einen eine Auflistung von gemeinnützigen Zwecken. Ja, da hatte die, das ist eben das Problem bei Attac, dass die sich auf keinen dieser Zwecke berufen können. Das konnte die Freimaurerloge schon, da die hatte quasi einen konkreten benennbaren Zweck, auf den sie sich
berufen
konnte.
Welcher war denn das? bei so einer Freimaurerloge, würde mich immer interessieren.
Ich glaube, ich weiß es.
Traditionspflege.
Religion oder Milde irgendwie, das weiß ich nicht mehr. Aber es gab jedenfalls einen. Aber es muss eben noch die Förderung der Allgemeinheit hinzukommen. Ja, man soll die Allgemeinheit fördern, indem man sich diesen Zwecken widmet. Und da hat der BFH gesagt, daran fehlt es hier, weil ja nicht die Allgemeinheit, sondern nur ein Teil der Allgemeinheit, nämlich ihre männliche Hälfte, gefördert wird. Die Freimaurer meinten, naja, aber irgendwie sozusagen letztlich profitieren ja irgendwie doch auch alle. Wir machen hier ja auch Spendenaktionen und dies und jenes. Aber naja, gut, also so jedenfalls das Urteil. Und das war so ein bisschen komisch, weil eigentlich ich damals schon der Meinung war, na, das müsste auch noch für eine ganze Menge andere Vereine gelten. Mhm. So übrigens auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages.
Ah, und da warst du schon Vordenker sozusagen für Olaf Scholz. Jetzt kommt's raus.
Naja, also ich dachte, das müsste wohl so sein. Aber es wurde dann nur ganz vereinzelt von einzelnen Finanzämtern mal aufgegriffen. Beispielsweise in Hamburg gegenüber dem Ruderinnenverein. Ah, da gibt es einen Verein nur für Frauen, die gerne rudern. Und da meint die Finanzbehörde also in der Tat, die könnten nun nicht mehr als gemeinnützig anerkannt werden unter Berufung auf dieses Urteil. Die Frauen, also für diesen Club wäre das irgendwie ganz schlimm gewesen. Die hätten da diverse Privilegien eben verloren, die an die Gemeinnützigkeit anknüpfen. Das kann man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Dazu zählt die Fähigkeit, Spendenquittungen auszustellen. Dazu zählt aber auch, dass Vereine keine Grund- oder Gewerbesteuern zahlen, dass sie von der Einkommensteuer aus Einnahmen wie Mitgliedsbeiträgen befreit sind. Ja, also schon eine Menge Sachen. So, und naja, dieser Ruderinnen-Club, für den wäre das schlimm gewesen. Und der hat sich dann auf die ziemlich befremdlich anmutende Lösung mit dem Finanzamt verständigt, dass er gesagt hat, okay, ihr müsst auch Männer aufnehmen, wenn die das wollen. Aber ihr müsst ihnen nicht gleichberechtigten Zugang zu allen Aktivitäten des Vereins gewähren. Sprich, die dürfen nicht rudern. Ja.
Aber die dürfen die Bar.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was sie dann halt in einem Ruderverein machen sollen. Die meinten halt auch, wir haben auch nur Umkleiden für Frauen und so. Das sind ja durchaus nachvollziehbare Einwände. Aber also ich meine, in der Praxis wahrscheinlich wird sich auch einfach kein Mann melden, zumal wenn er nicht mitrudern darf. Aber anyway, so, also das ist schon irgendwie eine unbefriedigende Lage, das mal neu zu regeln, eingehend auf dieses BFH-Urteil, ist schon sinnvoll. Die Frage ist halt, wie man es macht. Und Olaf Scholz hat sich jetzt also explizit nur auf Männervereine Bezug genommen, ja, so zumindest den Eindruck erweckt, als sollte es auch wirklich nur für solche gelten. Das kann natürlich offensichtlich nicht sein.
Nee.
Also das bedarf wahrscheinlich auch keiner großen Erklärung, dass das ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz wäre.
Es muss schon genderneutral formuliert sein im Gesetz. Ne?
Ja.
Und wie du ja dann zu Recht sagst, auch Ruderinnen treffen.
Ja. Und
oder den katholischen Frauenbund, der wurde jetzt in diesem Zusammenhang auch häufig genannt.
Ja, also oder diese Landfrauenverbände, da sind immerhin eine halbe Million Frauen, ja, drin, ne? Mehr als man denkt, ehrlich gesagt. Also, aber die Deutschen sind ja ein Volk von Vereinsmeiern und Meierinnen. Jetzt könnte man sich natürlich, also ich vermute mal sehr stark, und so hört man es irgendwie raunen, dass die Scholz ungefähr sowas vorschwebt, dass er halt sagt, naja, grundsätzlich keine Gemeinnützigkeit, wenn ein Geschlecht ausgeschlossen wird. Ausnahme Nummer eins, wenn es sachlich zwingende Gründe gibt. Diese Ausnahme hatte ja auch der BFH vorgesehen, nur meinte er halt, die gibt es bei den Freimaurern nicht, ja. Dann schließt sich natürlich sofort die Frage an, was sind denn sachlich zwingende Gründe? Da wird es schon schwierig. Gesangsverein, Männergesangsverein, ist es sozusagen ein sachlich zwingender Grund, dass der halt in einer bestimmten Tonlage singt, die Frauen vielleicht nicht treffen und umgekehrt auch, ja. Oder würde man sagen, naja, aber es gibt ja auch gemischte Gesangsvereine, das funktioniert ja auch, wie auch immer. Also das wäre sicherlich irgendwie die eine Frage, die dann zu Streitigkeiten führen wird. Die bloße Pflege von Brauchtum und die Tradition und der Umstand, dass man das immer so gemacht hat, wäre aber sicherlich kein sachlicher Grund, weil das ist ja sozusagen gerade das, was eine solche Regelung zu beseitigen versucht. Ja. Und die zweite Einschränkung, die man sich denken kann, die es ja in solchen Gleichberechtigungsfragen auch an anderer Stelle gerne mal gibt, ist das Beseitigen bestehender Benachteiligungen, wie es immer so heißt. Ne? Ja. Also wenn man jetzt sagt, in einem bestimmten Bereich, was weiß ich, zum Beispiel Programmieren, ja, sind Frauen unterrepräsentiert, dann könnte das vielleicht, das ist natürlich jetzt alles in die Zukunft gedacht, könnte man sich vorstellen, dass man dann zu der Wertung kommt, naja, deshalb ist ein Programmiererinnen-Club okay, obwohl es eigentlich keinen sachlich zwingenden Grund gibt, weil natürlich können Männer und Frauen programmieren, aber Frauen sind ja so unterrepräsentiert als Programmiererinnen, deshalb ist es trotzdem okay. Somit käme man vielleicht dann durch die Hintertür eben doch zu einer Situation, wo es häufiger die Männervereine als die Frauenvereine trifft, aber in manchen Fällen würde es auch natürlich trotzdem beide treffen. So die mutmaßliche avisierte Rechtslage.
Nur zur Bewertung.
Muss ich eigentlich die ganze Sendung durchschimpfen? Findest du das gut?
Nee, ich habe schon so eine gewisse Sympathie dafür. Also ich... Weil unter dem Deckmantelchen, das irgendwie, wir wollen jetzt mal unter uns sein, das ist natürlich mitunter total legitim. Ich will das jetzt auch den Herren nicht absprechen oder auch den Damen. Ja, es geht ja in beide Richtungen. Die Frage ist nur immer, muss der Staat das fördern, weißt du? Und das, darum geht's ja hier. Ne? Also natürlich dürfen die das weiterhin noch machen. Unter der Maßgabe, die das AGG jetzt, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, denen jetzt zu billigt, das ist natürlich noch die andere Spielwiese, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Ne? Hier geht es ja um die Gemeinnützigkeit und die Frage, naja, also muss der Staat das fördern, dadurch, dass es steuerlich begünstigt ist. Und ich muss sagen, nicht zwingend, denn Gemeinnützigkeit ist ja nun etwas, was jetzt nicht jeder oder jeder Verein beanspruchen muss. Das ist natürlich auch in der Praxis ja etwas, was sehr genau geprüft wird, ja, was auch einigen Voraussetzungen unterliegt. Und wenn das sozusagen zukünftig ein bisschen genauer sich angeguckt wird, ob tatsächlich die Allgemeinheit was davon hat, dann muss ich sagen, ja, von mir aus.
Also ja und nein. Also einerseits, ganz ehrlich, ich vergieße auch keine großen Tränen, wenn diese ganzen, es gibt wirklich so viele gemeinnützige Vereine, wo man auch denkt, wie viel hat das mit dem Nutzen der Allgemeinheit zu tun? Sind das nicht eigentlich totale Partikularinteressen, die hier bedient werden? Schützenvereine und weiß der Geier was, ja? Also sozusagen, das ist ein Hobby, man kann das ja gerne machen, wenn man das eben mag, aber muss das subventioniert werden? Aber mein Einwand wäre dann eher sozusagen, braucht es das überhaupt? Ja, also kann man vielleicht einfach die Förderung von Vereinen irgendwie generell zurückfahren. Aber hier geht es ja jetzt um die etwas spezifischere Frage, ist der Ausschluss eines von beiden Geschlechtern ein guter Grund, es zurückzufahren? Und da bin ich der Ansicht, nein, ist es nicht. Denn wenn man jetzt also der Ansicht ist, ein Schützenverein beispielsweise ist an und für sich eine Veranstaltung, die irgendwie einen gemeinnützigen Zweck bedient, ja, dann gehört es, also weißt du, sozusagen dann wird es nicht weniger nützlich, nur weil es nicht jedem offen steht. Es ist ja auch umgekehrt.
Der BFH hat es anders gesehen. Ne? Also ich meine, das ist ja das, in der Charme dieser ganzen Regelung liegt ja daran, dass es schon der BFH, der Bundesfinanzhof, tatsächlich so gesehen hat. Nun könnte man mit Fug und Recht sagen, na, dann soll man es kann man es ja auch den Gerichten überlassen und dann werden sie eben das in Augenschein nehmen und mal sagen, ja, hier ist noch so viel Gemeinnützigkeit vorhanden, dass wir das hier weiterhin dulden und an anderer Stelle bei den Freimaurern eben nicht. Aber ehrlich gesagt, dann ist natürlich die saubere Lösung, das in Gesetzestext zu gießen, an den sich auch jeder halten kann.
Ja, nee, also klar, der BFH hat es anders gesehen in Bezug auf die geltende Rechtslage. Aber die Frage ist ja jetzt, wie will man es reformieren? Will man sozusagen die Auffassung des BFH jetzt auf Dauer stellen? Oder man könnte ja auch eben gerade das Gegenteil reinschreiben und ausdrücklich reinschreiben, der Ausschluss von Frauen oder Männern ist für sich genommen kein Grund, die Gemeinnützigkeit zu entziehen.
Naja, das wird nicht passieren.
Naja, aber wie gesagt, es wird sonst dramatisch. Also es gibt einfach wahnsinnig viele und zwar auf beiden Seiten. Ja. Also es trifft auch durchaus nicht nur Männervereine und gerade jetzt zum Beispiel so diese Landfrauengeschichte, da fällt mir jetzt noch selbst mit den gerade genannten Einschränkungen kein guter Grund ein, warum das dann fortbestehen sollte. Und wenn man halt diese Vereins... Es ist nun mal einfach so, das hat nichts mit Diskriminierung oder mit Ausschluss oder mit...
Also nicht immer.
Ja, nicht immer. Ich würde sogar sagen, meistens nicht zu tun. dass man, das ist also, und ich persönlich bin übrigens überhaupt kein Verein, wenn ich es recht überblicke.
Ja, und das schon gar ist vielleicht kein, auch das Problem,
gar kein Geschlechter,
wenn ich es recht überblicke.
Limitiert. Aber es ist doch einfach irgendwie ein normales menschliches Bedürfnis vielleicht, dass man halt manchmal einfach unter Männern oder unter Frauen sein
können
will.
Können Sie ja auch übrigens, das können Sie ja auch weiterhin machen. Die Frage ist nur, ob man dann steuerlich gefördert werden muss.
Ja, und wenn man das ansonsten muss, wenn man sagt, ansonsten ist alles hier sozusagen an Kriterien vorhanden, um steuerlich zu fördern, dann kann das nicht der, meines Erachtens ist das kein, dann kein überzeugender Grund, es auszuschließen. Und darum geht es ja gerade.
So, und da kommen wir nicht zusammen, lieber Konstantin.
Also, aber jedenfalls dann so viel vielleicht einfach zu den Männervereinen. Müssen wir ja auch.
Genau,
nicht.
Wir sind jetzt auch ein bisschen erschöpft. Ja. Und jetzt kommen wir überhaupt erst zu deiner Kassenbohrpflicht.
Ja,
da lasse ich dich aber übrigens nur laufen.
Dann drückst du auf Play und dann geht's los. Oder? Ja, es ist, also, nee, ich binde dich aber jetzt ein, indem ich dir Fragen stelle. Und zwar wahrscheinlich nervt dich das auch, wahrscheinlich kommt jetzt ein Nein, ne? Nervt dich das auch so sehr wie mich, dass wenn du einkaufen gehst und so, zwar so kleinere bis mittelgroße Einkäufe, also angefangen beim Krabbenbrötchen bei Nordsee bis zu halt irgendwie dem Einkauf bei Aldi oder so, dass du nicht immer, aber doch sehr, sehr oft gefragt wirst, ob du den Bon haben willst und dann ausdrücklich Nein sagen musst oder bist du etwa eine von denen, die Ja sagt?
Ich sage tatsächlich relativ häufig Nein. Und nein, lieber Konstantin, es hat mich bis jetzt noch nicht genervt, aber ich kann schon jetzt voraussagen, ich werde jetzt jedes Mal daran denken müssen.
Ja, siehst du.
An diese Folge 96 des FAZ-Einspruch-Podcasts.
Also mich nervt es schon natürlich geringfügig, ist jetzt keine besondere Zumutung, Nein zu sagen, aber trotzdem habe ich mich immer gefragt, gerade bei wirklich so kleinen Sachen, so ein Krabbenbrötchen oder irgendwas, beim Einkauf kann ich ja noch verstehen, dass manche Leute irgendwie gucken wollen, ob da nicht irgendwas, ne? Aber so bei so einzelnen Artikeln, da wird man ja wohl selber überblicken können, wie viel Geld man da gerade hingegeben hat, wie viel man zurückgekriegt hat, ob das stimmt, ja. Da habe ich mich also schon immer gefragt, warum ist die Default-Option nicht andersrum? Warum ist es nicht einfach so, dass man halt keine Quittung angeboten bekommt und wenn wirklich einer die haben will, dann kann er ja drum bitten. Darauf hat er übrigens auch einen Anspruch, 368 BGB. Aber das werden wohl die wenigsten Leute tun. Naja gut, nun könnte man also
jetzt wird dein Leben noch viel schlimmer werden, denn die Bundesregierung ist nicht untätig in diesem Bereich.
Ja, aber halt leider sozusagen in die genau entgegengesetzte Richtung, die ich mir gewünscht hätte, denn ab dem 01.01.2020 gibt es eine sogenannte Belegausgabepflicht für alle Verkäufe mit einer Ausschränkung, nämlich für alle Verkäufe, die mit elektronischen Kassensystemen erfolgen. Das sind aber inzwischen fast alle.
Ja, und das darf inzwischen auch gar nicht mehr anders sein, ne?
Doch, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Habe ich zwar auch irgendwo gelesen, aber es stimmt nicht. Ich habe auch tatsächlich nochmal im Finanzministerium nachgefragt. Man darf weiterhin so diese alten analogen Kassen benutzen, tun aber auch ehrlich gesagt die wenigsten, weil diese elektronischen Kassensysteme auch viele Vorzüge haben. Die sind dann oft auch zum Beispiel direkt mit dem Lager verknüpft, sodass dann auch direkt quasi halt klar ist, okay, wir haben jetzt eins weniger von dieser Ware und so, dann müssen wir früher nachbestellen etc. etc. Ja. Also wenn elektronisches Kassensystem verwendet wird, dann muss ab dem 01.01.2020 immer ein Beleg angeboten werden. Der Kunde ist nicht gezwungen, den anzunehmen. Anders übrigens als in Italien, da gibt es sogar eine Belegannahmepflicht.
Kannst auch froh sein, dass du nicht in der Toskana wohnst.
Naja, gut, das hätte wiederum andere Vorzüge. Die wird natürlich, also du kannst natürlich die Leute immer noch nicht daran hindern, den Beleg dann wegzuschmeißen unmittelbar im Anschluss. Ja, aber so jedenfalls in Deutschland zumindest Angebotspflicht ab Anfang 2020. Warum? Naja, nicht, weil jetzt irgendwie, also das folgt übrigens aus einem Anwendungserlass zu 146 Abgabenordnung, wen es im Detail interessiert. Ja. Warum macht man das? Naja, nicht um Leute wie mich zu nerven, sondern aus einem schon nachvollziehbaren Grund, nämlich, dass diese elektronischen Kassen jeden Verkauf aufzeichnen, der getätigt wird und es somit für die Finanzämter halt relativ leicht ist, dann in die Kassen reinzugucken, also in deren Datenbestand reinzugucken und das abzugleichen mit der Steuererklärung des jeweiligen Unternehmens und zu gucken, was ist denn da, was sagt denn die Kasse, was ihr so verkauft habt. Dazu gibt es übrigens auch noch ein paar flankierende Regelungen, die müssen dann ab September 2020, glaube ich, auch noch so ein spezielles Zusatzsystem implementieren, was es verhindert, dass diese Aufzeichnung der getätigten Verkäufe nachträglich irgendwie manipuliert werden kann. Ja. Jedenfalls, das ist also sozusagen die Idee. Dazu würde natürlich eigentlich eine in die Kasse Eintipppflicht reichen. Ja, also man muss ja den Kunden nicht mit dem Bon nerven. Es wird ja reichen, dass man einfach jeden halt verpflichtet ist, jeden Kauf in die Kasse einzugeben, was man ja vermutlich sowieso machen würde. Aber da ist dann wahrscheinlich wieder die Idee, naja, aber so können wir es halt leichter nachprüfen. Die machen das wohl tatsächlich stichprobenartig, dass die hingehen dann und gucken, ah, hier kommt gerade jemand aus dem Laden raus mit einem Stück Kuchen. Haben sie denn ein Bon bekommen und können wir mal gucken, ob das hier auch so tatsächlich in dem System der Kasse vermerkt ist. Ja? Also das ist eigentlich die Idee. Klar, diese Idee ist nachvollziehbar und mag ja durchaus einen Sinn haben, aber aus Kundensicht ist es, finde ich, trotzdem nervig. Und für alle von euch, die sich dann vielleicht ab dem 01.01.2020 wundern, warum ihnen noch öfter als ohnehin schon Bons angeboten werden, das ist der Grund.
Und das ist übrigens richtig bald, ne?
Ja, das ist richtig bald. Man kann es halt umgehen, indem man einfach eine analoge Kasse nimmt, aber ich glaube, das werden auch nicht so viele machen, weil dafür haben halt diese elektronischen Kassen zu viele andere Vorteile. Ja.
Konstantin, du kannst dann in der ersten Folge im neuen Jahr berichten, was du mit den Zetteln machst.
Weinen. Ja, okay.
So, jetzt kommen wir zu einem etwas nüchternen Thema. Also nee, wir müssen es nüchtern handhaben. Ehrlich gesagt, es ist ziemlich politisch, es ist ein großer Aufreger. Aber ich würde es jetzt ganz gerne ein bisschen nüchtern handhaben, denn es ist in der Tat heikel. Es ist nämlich der EuGH, der Europäische Gerichtshof, der sich zur Kennzeichnungspflicht von Waren geäußert hat, die in Gebieten produziert werden, die von Israel besetzt werden. Mhm. Ja, also es ist ein komplexes Thema und man ahnt schon, wohin die Reise geht. Vielleicht sage ich einfach mal, was der zugrunde liegende Streit war. Es war nämlich ein Fall, der in Frankreich spielte, wo es tatsächlich schon die Maßgabe gibt, dass auf so, es war zum Beispiel ein Wein, um den es jetzt hier ging, also es hatte konkret einen Winzer geklagt, der musste auf seinen Flaschen eben deutlich machen, dass er in der Nähe von Ramallah, also in den besetzten Gebieten, produziert und das musste aus diesem Etikett deutlich hervorgehen. Mhm. Ja. Und zwar um den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, diesen Wein aus diesem Grund nicht zu kaufen. Mhm. Ja. Denn das ist sozusagen der Gedanke, der dahinter steht. Ja. Also und da hatte sich eben der Winzer dagegen gewehrt, auch zusammen mit einer jüdischen Organisation, Juif Européen. Und die sind bis vorm EuGH gezogen und sind da unterlegen, denn der EuGH hat eben gesagt, dass auf Basis der EU-Verbraucherschutzverordnung es eben notwendig ist, das Ursprungsland bzw. den Herkunftsort des Lebensmittels anzugeben. Und das ist übrigens immer dann der Fall, wenn ohne diese Angabe eine Irreführung der Verbraucher möglich wäre, weil sie eben dann davon ausgehen, dass das woanders produziert ist. Also wenn da draufsteht Made in Israel, könnte eben der Verbraucher denken, naja, es wurde tatsächlich in Israel hergestellt, aber
naja, tatsächlich, in einem gewissen Sinn des Wortes wurde es das ja auch.
Ja, genau. Aber so, und das Interessante ist vielleicht, um das nochmal einzuschieben, es ist so, dass es geht hier um die besetzten Gebiete, die von Israel besetzt wurden im Jahr 1967, die eben nicht in der ursprünglichen auf dem ursprünglichen Gebiet liegen, das Israel als Staat zugebilligt wurde, ja, sondern die wurden eben später besetzt. Es geht eben konkret ums Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen. Denn diese Gebiete unterliegen im Sinne des humanitären Völkerrechts, so heißt es immer, einer beschränkten Hoheitsgewalt des Staates, also des Staates Israel als Besetzungsmacht, ja. Mhm. Die haben dann eben einfach, das ist ein Sonderstatus, der eben völkerrechtlich so nicht zu Israel gehört.
Andere Ansicht, Israel.
Genau, das muss man vielleicht dazu nochmal deutlich machen. Der EuGH allerdings ist da eben andere Ansicht, die sagen, das ist eben klar völkerrechtswidrig besetzt und das muss dem Verbraucher auch zur Kenntnis gebracht werden, damit er eben entscheiden kann, ob er sich für oder gegen dieses Produkt,
ja, wo natürlich schon so ein gewisses auch Wert- und Unrechtsurteil implizit mitschwingt.
Ja, ne? Das
Weil,
ist sehr eindeutig.
Warum würde man seine Entscheidung davon abhängig machen? Naja, wohl doch nur dann, wenn man das eben für grobes Unrecht hält, dass Israel diese Gebiete besetzt hat. Und von israelischer Seite gibt es natürlich Kritik an der Entscheidung, also erwartbarerweise auch, klar, aber doch mit dem berechtigten Hinweis, dass es vergleichbare Kennzeichnungspflichten augenscheinlich nicht gibt, beispielsweise für Produkte aus Tibet, die als Made in China laufen, Produkte aus der Westsahara, die als Made in Marokko laufen, Produkte aus Nordzypern, die als Made in Turkey laufen, und zahlreichen anderen Gebieten, wo es ähnliche Streitigkeiten gibt. Und dass hier sozusagen Israel alleine schlechter gestellt wird und dass dies natürlich, was der Sache auch nochmal zusätzliche Brisanz verleiht, Wind in den Segeln von Bewegungen wie dieser BDS, Boycott, Divest, Sanction Bewegung ist, die halt generell darauf irgendwie pochen, die israelische Wirtschaft möglichst stark zu boykottieren, weil sie, letztlich aus dem gleichen Grund, weil sie das halt eben alles für wahnsinnig unrechtmäßig halten.
Ja, genau. Also gab eben schon heftige Kritik eben vom israelischen Außenminister zum Beispiel, der da eben deutlich gesagt hat, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Man muss sagen, dass dieses EuGH-Urteil interessanterweise quasi in einer gewissen Tradition steht. Also schon im Jahr 2010 wurde auch zu einer Zollstreitigkeit in diesem Zusammenhang so entschieden. Und auch die EU selber hat eben tatsächlich diese Kennzeichnungspflicht schon durchsetzen wollen. Es gibt eben Ratsbeschlüsse dazu, aber interessanterweise wurden die zumindest bis auf Frankreich meines Wissens nicht umgesetzt. Also hier in Deutschland gibt es eben keinen Wein, wo explizit draufsteht, dieser Wein wurde in Gebieten erstellt, die
in den Golanhöhen oder
genau,
wo auch immer.
Ja. Das ist also gibt es in Deutschland eben nicht, ja, und das ist ja auch eine interessante politische Gemengelage, dass einerseits auf EU-Ebene offensichtlich diese damit zusammenhängende Geißelung befürwortet wird und andererseits sie aber von den EU-Staaten als zu heikel empfunden wird, um sie umzusetzen, denn in der Tat, ne, dieser Boykott, der sich dann in diesem Zusammenhang ergeben kann, der dadurch erleichtert werden soll, ja, also
ja, und auch
der Kunde
legitimiert, oder zumindest werden die das natürlich so darstellen, also
ja.
Ich meine, ich sehe das nicht im geringsten als legitimiert und überhaupt sehe diese BDS-Geschichte überhaupt extrem kritisch, aber die werden es natürlich in ihrer Außendarstellung so verwerten, dass sie sagen, seht mal her, höchstrichterlich bestätigt, dass das alles größtes Unrecht ist und Verbraucher sollten doch jetzt bitte mal genauer hinschauen. Kauft nicht.
Bei Juden, genau. Das
ehrlich
ist
gesagt,
eben diese
daran
alte,
fühlt man sich
ja.
erinnert. Man traut sich ja kaum, es auszusprechen. Aber das ist natürlich, ja, das ist letztlich das, worauf diese BDS-Leute halt zielen.
Und
das.
Und umgekehrt ist natürlich die palästinensische Befreiungsorganisation, lobt dieses Urteil natürlich und hofft da jetzt auf diverse Konsequenzen in diesem Zusammenhang. Also, weil es eben so politisch brisant ist, wollen wir das hier mal vorstellen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Also ja, der Nahostkonflikt wird nicht anhand der Produktkennzeichnung gelöst, so, aber, nee. Aber es ist schon ein Nadelstich meines Erachtens in die falsche Richtung. Aber gut, kann man sicherlich irgendwie alles auch so und so sehen. Dann kommen wir noch zu unserem guten Freund Ibrahim Miri.
Ja, Ibrahim Miri. Jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Ibrahim Miri kann der eine oder andere vielleicht schon kennen, weil dieser Name schon häufiger in den Medien ja, geäußert wurde in den vergangenen Monaten, muss man sagen. Er ist nämlich ein Clan-Chef aus Bremen. Ja, der hier schon seit langer Zeit mit seiner Familie, mit seiner Großfamilie lebt. Er selbst ist 1986 nach Deutschland gekommen, damals war er 13, lebt seitdem eben in Bremen und diese Clan, das muss eine riesige Familienbande sein von 2500 Leuten, bei denen sich, muss man ehrlicherweise sagen, sind ja dann immer nicht alle, ja, so, da muss man ja auch vorsichtig sein, aber ein erheblicher Anteil, sagen wir mal so, in der Drogenkriminalität tätig ist, da Verdienste sich erwirbt und Ibrahim Miri eben der Anführer einer Rockerbande war, die 2011 verboten wurde. Ja, er selbst wurde 2014 wegen Drogenmissbrauchs, nee, und vor allen Dingen Drogenhandel, Entschuldigung, verknackt, 6 Jahre, ja. Und seit 2006 schon, das ist auch ganz interessant, ist er eigentlich unrechtmäßig hier im Land, sagen wir mal so. Also beziehungsweise sein Asylantrag wurde abgelehnt. Schon seit 2006 ist er ausreisepflichtig, wie es ja immer so schön heißt. Und das hat nun einfach mal stolze 13 Jahre gebraucht, bis es tatsächlich im Juli vollzogen wurde, ja. Er hatte bis dato übrigens gesessen, 4 Jahre lang, dann kam er auf Bewährung frei, das war schon im Dezember 2018 und dann wurde er tatsächlich im Juli, jetzt am 10. Juli abgeschoben. Das war ziemlich spektakulär, also das machte dann eben auch in den Medien die Runde, weil die GSG 9 da einmarschiert ist und zwar nicht wie sonst üblich mit krachenden Maschinengewehren und Türen, die da durch die Gegend fliegen, sondern sie haben sich leise mitten in der Nacht an sein Bett geschlichen und haben ihn vorsichtig geweckt. Okay. So hat es die Bild beschrieben. Ja. Also darauf stürzen wir uns auch das eine oder andere Mal. So, und dann wurde er tatsächlich, also nachts um 3 oder so, und dann wurde er irgendwie nach Berlin-Schönefeld verbracht und dann in einem Privatflugzeug nach Libanon verschafft. Und das war ziemlich aufwendig, weil eben im Vorfeld sozusagen schon dafür gesorgt werden musste, dass der Mann überhaupt zurückgenommen wird. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also was ja auch oft vergessen wird, ist, dass diese ganzen Abschiebungen deswegen auch so schwierig ist, weil oft die Ausweispapiere fehlen, aber ganz oft eben auch, weil der Aufnahmestaat eben einfach nicht willens ist, die Leute dann zu sich zu holen. Mhm. Und da hat man eben einfach im Libanon ziemlich umfangreich antichambrieren müssen und dann Ibrahim Miri tatsächlich im Sommer dann abgeschoben und dann dachte man, jetzt hat der Rechtsstaat hier seine Muskeln gezeigt. Nur 2 Tage später hat sich Ibrahim Miri dann wieder auf den Weg nach Deutschland gemacht, weil er eben dann rausgefunden hat, dass er gesucht wird im Libanon und zwar von einer anderen schiitischen Großfamilie, die ihm ans Leder möchte wegen einer Blutfehde. Ja, das ist auch das.
Was da man möchte, so hat als Klar.
Ja, da möchte man sich ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig intensiv reindenken, was da schon wieder, also es geht wohl auf eine Tat in Bremen zurück im Jahr 2006. Also das ist irgendwie alles sehr verworren und er fühlte sich um sein Leben, fürchtete um sein Leben, ja, ist dann erst in die Türkei gewandert, da hat er 3 Monate, ist er wohl untergetaucht bei Verwandten und dann hat er sich mit Hilfe von Schleusern hier auf den Weg nach Deutschland gemacht, ist dann in Lastwagen nach Nürnberg, also das ganze Programm, wie man sich das vorstellen muss. Und dann wurde er nicht etwa über Seehofers Schleierfahndung aufgegriffen, von der ja immer wieder die Rede ist, den möglichen Grenzkontrollen, sondern er ist...
Die aber auch nur an der deutsch-österreichischen Grenze, wenn ich mich nicht täusche, überhaupt stattfindet und auch dort erstens rechtlich umstritten ist und zweitens natürlich weit entfernt davon alle zu erwischen.
Die ja, da die ist keineswegs eine lückenlose Aufklärung. Und deswegen flog die Sache auch nur deswegen auf, weil er eben dann von Nürnberg nach Bremen gegangen ist, in seine Heimat sozusagen, seine neue Heimat. Und da hat er einen Asylantrag gestellt.
Ja.
Wohl wissend, dass dann nämlich, also postwend, was geschah, er wurde in Haft genommen. Und zwar eben zunächst auf der Basis, dass er eine illegale Einreise hier bewirkt hat. Denn man muss sagen, die Abschiebung zusammen mit der Abschiebung verband sich eben ein mehrjähriger Einreiseverbot. Ja, also er durfte eigentlich gar nicht wieder deutschen Boden betreten, hat es dann aber trotzdem gemacht, ist eben eine Straftat. Also wurde er deswegen eben in Haft genommen. Jetzt sitzt er in Abschiebehaft, also denn er hat einen Antrag gestellt und einen Asylantrag gestellt, hat gesagt eben, er fühlt sich verfolgt im Libanon und der wurde postwendend abgelehnt. Innerhalb von 9 Tagen hat es BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Sache abgelehnt. Das war auch, hat der Herr Bundesinnenminister Seehofer ziemlich deutlich gemacht, dass er da sehr auf eine zügige ein zügiges Verfahren pocht. Ja. Ja, und dann geht es ja auch ganz fix.
Es ist natürlich so ein bisschen wie hieß der nochmal, Sami A damals, ja. Dieser Osama Bin Laden Leibwächter, das sind halt so diese Einzelfälle, die, wo einem dann echt die Haare irgendwie zu Berge stehen lassen, wo man denkt, da sind so ziemlich alle Elemente drin vertreten, die einen irgendwie aufregen können an der, also auf der einen Seite die natürlich auch Schamlosigkeit und Unverfrorenheit von diesem Herrn, aber eben irgendwie auch die Tatsache, dass man doch so ein bisschen das Gefühl hat, der deutsche Staat lasse sich da ziemlich auf der Nase herumtanzen. Ja, angefangen damit, dass die erste Abschiebung zwischen Ausweisung und Abschiebung 13 Jahre lagen und dann aber nur 3 Monate, bis er wieder da war oder 4 oder wie viel es waren. Naja, und klagt er jetzt dagegen eigentlich, gegen den Bescheid?
Ja, also das hat sein Anwalt so gesagt. Ich habe jetzt gestern beim Verwaltungsgericht Bremen mal nachgefragt, da ist noch nichts eingegangen, aber er hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit. Die Frist läuft ja erst nach einem Monat ab. Also da könnte jedenfalls was kommen. Er wäre auch wahrscheinlich dumm, wenn er es nicht machen würde. Wobei, also das wurde ja ziemlich rasch abgeblockt, auch mit dem Argument, dass es offensichtlich unbegründet ist. Und ich meine, das ist natürlich wirklich immer schwierig, so ferndiagnostisch seine Prognose abzugeben. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass bei Herrn Miri offensichtlich ist, dass er ein politisch verfolgter Mensch ist, ja. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, also es ist ja nun nicht so, dass es immer nur die Staaten sein müssen, die politisch verfolgen, sondern es gibt ja auch tatsächlich die Konstellation, dass auch dann ein Asylgrund vorliegen kann, wenn man anderweitig verfolgt wird im Land und die staatlichen Stellen einen nicht schützen können, ne? Nun weiß ich nicht, inwieweit das sozusagen in der Konstellation der Blutfeder eine Rolle spielt. Aber jedenfalls wird er es zumindest mal versucht haben, darauf zu stützen.
Ja.
Meine kühne Prognose.
Ja, aber ich meine, also, dass das für die Bildzeitung und so ein gefundenes Fressen ist, ist klar. Aber kann man jetzt irgendwelche rechtlichen Lehren daraus ziehen? Also lassen sich an diesem Fall Dinge zeigen, die man anders hätte machen können?
Ja, naja, es ist, sagen wir so, die Reaktionen sind ja schon da, ne? Also auf der einen Seite kannst du ja sagen, ne, es hatte ja funktioniert, ne? Also er wurde ja sofort in Haft genommen und so weiter und jetzt wurde sein Antrag auch ziemlich zügig abgelehnt, läuft alles und wenn jetzt die Gerichte auch noch schnell entscheiden, dann hat man sozusagen einen funktionierenden Rechtsstaat, ja, den Lackmustest für eine wehrhafte Demokratie, wie das Seehofer genannt hat. Aber dabei möchte es Seehofer gar nicht belassen, sondern er hat eben 2 Dinge jetzt angekündigt. Einerseits sollen die Kontrollen in allen deutschen Grenzgebieten eben verstärkt werden. Da ist eben interessant, ne, wir haben ja immer noch die Konstellation, dass es keine formellen Grenzkontrollen sein können, wie es eben, weil sie ja eben schlicht durch das Schengen-System ausgeschlossen sind. Aber was eben dann gemacht wird, sind diese Schleierfahndungen. Und was hinzukommt, ist ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Kompromiss, der vor 1,5 Jahren im Sommer geschlossen wurde, nach dem letzten großen Koalitionsstreit. Du hattest es jetzt vorhin schon angedeutet. Da war es ja eben so, dass Seehofer sich ziemlich dezidiert auf die ja, also im Grunde genommen auf den Standpunkt gestellt hat, die Leute lassen wir gar nicht erst rein. Und was man jetzt einfach, das mündete dann in diesen Koalitionskompromiss, dass man sagt, hier kann man schon an der Grenze, solange hier niemand schon die Grenze betritt, ja, oder die Grenze überschreitet, können wir wieder zurückweisen.
Ja, beziehungsweise wurden dann ja diese Rückführungsabkommen mit einigen, nicht allen EU-Staaten geschlossen, aber dieser ganze Mechanismus hat sich doch, wenn ich mich recht entsinne, als wahnsinnig wirkungslos auch in Relation zu dem Ausmaß an Ärger, das er damals verursacht hat, erwiesen. Also die Zahlen,
die Zahlen von Personen, die auf
diesem Wege zurückgewiesen werden, sind irgendwie so im zweistelligen Bereich pro Jahr oder so. Also das ist wirklich lächerlich in Relation zu der Gesamtzahl von Einreisen und auch der Zahl von sozusagen letztlich relativ aussichtslosen Asylanträgen und so weiter. Also das ist jetzt nicht so nicht so der Königsweg, sage ich mal.
Ja, und das Zweite ist, was Seehofer eben ändern möchte, ist die Tatsache, dass jetzt nicht, auch hier wieder hat auch der Rechtsstaat ja funktioniert, denn Miri sitzt ja in Haft, ja, und wird aller Voraussicht nach von der Haft aus abgeschoben. verschoben. Aber das ist eben keineswegs sicher, ja, denn es gibt bisher keine explizite Regelung für den Fall einer Wiedereinreisesperre. Ja. Also das könnte dann eben, das will Seehofer erreichen, dass es eben ein neuer Haftgrund gibt. Denn bisher ist es eben einfach nur so, dass wenn Fluchtgefahr besteht und ein Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist oder eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik besteht. Ne, das ist sind natürlich dehnbare Begriffe, ja, die Raum für Interpretation lassen. Aber wenn sozusagen eine Wiedereinreisesperre besteht, ja, das ist ja sozusagen ein Fakt, an dem man nicht vorbeikommt, und dadurch möchte Seehofer eben mehr Rechtssicherheit schaffen, dass in Zukunft auch solche Konstellationen oder in solchen Konstellationen die Leute dann sofort in Haft kommen und dann von der Haft aus abgeschoben werden. Und jetzt muss man eben einfach sehen, ob das tatsächlich gelingt und ob der Libanon wieder mal bereit ist, ihn zu nehmen. Denn wie gesagt, das war ja im Vorfeld schon eine recht aufwendige Geschichte.
Ja. Ich glaube, es ist immer nicht so zielführend, so Migrationsdebatten anhand von so Extremfällen wie Herrn Miri zu führen. Nee. Weil das so, die kannst du wirklich an einer Hand abzählen, und das ist natürlich alles empörend, aber es ist halt auch selten.
Also man muss ehrlicherweise sagen, so sehr an der Hand abzählen kann man sie wahrscheinlich nicht.
Naja, die Clanchefs, die jetzt irgendwie abgewiesen werden und dann zurückkommen und Asylantrag. Also sozusagen quantitativ liegt das Problem, glaube ich, woanders.
Und qualitativ liegt ganz woanders, ja, ne, muss man sagen. Wir haben das jetzt hier natürlich auch der Aufmerksamkeit wegen nochmal behandeln wollen, und weil es ja in der Tat eine ganz interessante Konstellation ist.
Ja, genau. Und sind dann auch quasi durch. Das gerechte Urteil ist diese Woche wie überhaupt des Öfteren mal kein Urteil im technischen Sinne des Wortes, sondern besteht vielmehr in dem Hinweis auf die aktuelle Folge der Last Week Tonight Show mit John Oliver, die man übrigens auch kostenlos auf YouTube sehen kann. Jedenfalls so das Hauptsegment der jeweiligen Folge kann man kostenlos sehen. Das kreist nämlich in diesem Fall um ein durchaus zu diesem Podcast passendes Thema, nämlich missbräuchliche Klagen gegen Journalisten, also Klagen, die erhoben werden, eigentlich im vollen Bewusstsein, dass sie keine wirklichen Erfolgsaussichten haben, aber die eben insbesondere kleinere Redaktionen einschüchtern sollen und missliebige Berichterstattung unterbinden. Eine Praxis, die ja durchaus auch hierzulande vorkommt, in den USA noch deutlich mehr, auch wegen der dortigen Kostentragungsregeln in Prozessen, die es ja sehr schmerzlich machen können, verklagt zu werden, selbst wenn man am Ende gewinnt. Und also somit ist es zum einen verfolgt dieses Bit einfach ein sicherlich berechtigtes Anliegen, aber zum anderen ist es wirklich so dermaßen lustig, und vor allen Dingen wartet es mit einer so bombastischen Schlusspointe auf, die ich jetzt hier auch nicht spoilern will, dass ich es euch allen einfach nur dringend ans Herz legen kann.
Und natürlich auch in die Shownotes wirst du es
packen. Ja, in die Shownotes werde ich es packen. Und wenn ich euch schon Dinge dringend ans Herz lege, dann zählt dazu natürlich auch...
Oh, irrsinnig elegant.
Ja. Dann zählt dazu natürlich auch, auf faz.net/Einspruch testen zu gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo zu klicken, mit dem ihr diesen Podcast zum einen unterstützt und zum anderen aber auch noch Zugriff auf alle rechtlich geprägten Texte der FAZ, der FAS, von FAZ.net bekommt und obendrein auch noch täglich einen exklusiven Text, der jeweils nur dort erscheint. Das würde uns riesig freuen, wenn ihr das tätet. Wie gesagt, das ist auch für diesen Podcast sehr förderlich. Was könnt ihr noch tun? Ihr könnt auf blogs.faz.net/Einspruch gehen und Kommentare schreiben, und ihr könnt uns Sternchen im iTunes Store geben.
Ja, und ihr könnt am 12.12. gegen 12 Uhr nach München kommen, und da werden wir nämlich live aufnehmen.
Richtig, genau. Das haben wir in der letzten Folge schon mal angekündigt. Das ist in diesem BMW-Gebäude im Zuge der JuraCon. Vielleicht ist der eine oder andere ja sowieso da oder sieht sich jetzt veranlasst, herzukommen. Würde uns auf jeden Fall freuen. Wir machen da die 100. Folge live und trinken dann im Anschluss gerne mit euch auch noch Ja, ist ein bisschen früh für ein Bier, aber doch, ach so, ja, doch, stimmt, wir müssen uns abschießen sowieso, ja, okay. Ja, also, das wird eine lustige Sache, insofern freuen wir uns, aber erstmal hören wir uns ganz normal wieder nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann, tschüss.
Ciao.